Willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Eva Weißenberger. Vielen Dank für das große Interesse an und das viele Feedback auf unsere erste Doppelfolge, wo ja die Julia Ortner im Gespräch mit Harald Katzmeier und Daniel Kapp das Thema erörtert hat, wie kränkend ist die Politik. Und ja, danke für das viele Feedback. Und eine Frage von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die sehr oft gekommen ist oder am meisten, war folgende: Warum wir unsere Gäste eigentlich duzen. Eine Hörerin zum Beispiel hat das als befremdlich bezeichnet, gesagt, da fühlt sie sich unwohl. Das kann ich natürlich gut verstehen, weil man ist es einfach nicht gewohnt. In den klassischen Medien sitzen einander Interviewer und Interviewte ja fast immer, außer im Sport vielleicht, kann ich nicht beurteilen, schaue ich zu selten. Dort wird wahrscheinlich öfter mal geduzt, aber sonst, also jedenfalls, wenn es sich wie bei uns, ganz offen gesagt, um Politik dreht, dann wird gesitzt. In Wirklichkeit ist das natürlich ganz anders. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber gefühlsmäßig sind 90% der österreichischen Innenpolitikjournalisten und Journalistinnen mit 60% der Politiker und 90% der Politikberater per Du, nur on air oder im Wortinterview. Da sitzen sich dann plötzlich, sogar echte Freunde sitzen sich dann plötzlich. Und wie gesagt, ich kann es verstehen, ich habe es auch immer so gehandhabt bei klassischen Medienmarken und es ist verständlich, dass traditionelle Medienmarken das so machen. Wir hier aber bei Ganz offen gesagt in unserem kleinen Podcast können uns den Luxus leisten, dass wir Ihnen einfach nichts vorgaukeln müssen. Wir versuchen so weit wie möglich an ein Gespräch heranzukommen, also an diese Art von Gespräch, die wir auch ohne Mikrofon führen würden. Also die Fragen zu stellen, die uns wirklich interessieren und nicht jene, von denen unsere Branchenkollegen finden, dass man sie jetzt stellen müsse. Deswegen werden Sie bei uns natürlich auch seltener aktive Politiker antreffen, weil da sind wir natürlich auch der Meinung, dass man die kritisch befragen müsste. Oder der andere Grund ist einfach, on records ist ja mit vielen Politikerinnen und Politikern kein echtes Gespräch möglich. Ja, und ich verrate wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich sage, mit manchen ist nicht mal off records ein richtiges Gespräch möglich. Und wir wollen halt hier richtige Gespräche führen. Aber ich muss auch sagen, wir haben kein starres Konzept, sondern entwickeln diesen Podcast von Folge zu Folge weiter. Aber wir haben uns natürlich ein paar Grundregeln gegeben und eine davon ist, Transparency is the new objectivity. Dieser Satz ist jetzt gar nicht mehr so neu. Also the new objectivity ist so eine Sache. Der Satz stammt aus dem Jahr 2009 und ist von dem US-Netzkritiker David Weinberger, der an der Universität Harvard lehrt und forscht. Und der meint damit, dass ja sowieso niemand wirklich objektiv sein kann, so wie niemand die Wahrheit kennt, sondern dass sich der Journalismus immer nur darum bemüht, möglichst objektiv an eine Sache heranzugehen oder der Wahrheit möglichst nahe zu kommen. Und wenn man das schon nicht kann, dann soll man wenigstens seine Interessenslagen und Beziehungen offenlegen, um damit dem Publikum die Möglichkeit zu geben, diese, was auch immer da vorgetragen wird, sozusagen die Inhalte selbst zu bewerten, aus welchen Gründen die entstanden sind. Insofern lautet unser Motto rein subjektiv, dafür transparent. Ja, und damit komme ich jetzt endlich zu unserem heutigen Gast. In diesem ganz offen gesagt, die Frage ist, wie wir das jetzt eigentlich nennen. Nennen wir es ganz offen gesagt Bonus-Track, denn wir behandeln heute kein neues Thema, sondern greifen eine Antwort auf, die wir auf unseren ersten Podcast bekommen haben. Dazu begrüße ich jetzt Jussi Pick am Telefon aus Bosnien. Erste Frage, was machst du dort eigentlich, Urlaub oder Arbeit?
Dort mache ich sowohl als auch, ich bin gerade in Karenz und deshalb auch hier in Bosnien, wo meine Frau arbeitet.
Okay, und du passt aufs Kind auf, oder?
Bitte? Ich passe aufs Kind auf, genau.
Genau, okay, super, gut, okay. Nein, habe mir nur gedacht, Politikberater in Bosnien ist natürlich auch eine interessante Sache. Ja, wir haben dich eingeladen, weil du auf unsere erste Doppelfolge reagiert hast, und zwar auf das Gespräch, das die Julia Ortner mit dem Politik- und PR-Berater Daniel Kapp geführt hat, und dazu hast du folgenden Tweet abgesetzt: Aus professioneller Perspektive beeindruckend zu beobachten, wie sich VP, zuletzt Daniel Kapp, ganz offen gesagt, in die Opferrolle spinnen. Das ist der Anlass, warum wir dich eingeladen haben. Zuerst würde ich dich aber gern kurz vorstellen. Bitte korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. Du warst Also zuerst einmal dein Bezug zur Politik. Du warst bis September 2012 SPÖ-Mitglied und zwar in der Sektion 8. Und da bist du dann aus Protest gegen eine Fremdenrechtsnovelle nach langem Leiden aus der SPÖ ausgetreten mit einem schönen Satz in einem Blogbeitrag, denn für jede Sonja Ablinger gibt es mindestens zwei Otto Pendels. Aus deinen sonstigen Tweets schließe ich auch, dass du im laufenden Wahlkampf nicht engagiert bist oder irgendeinen Auftrag hast. Ist das richtig oder täusche ich mich da?
Bei keiner Partei, das stimmt. Wir haben es uns zur Prämisse gemacht, für keine Parteien zu arbeiten, sondern nur im politischen Umfeld, das nicht parteipolitisches Umfeld ist.
Okay, warum? Wenn man doch aus, wie du schon, also du warst ja engagiert im VSSTÖ, glaube ich, schon auch in der SPÖ engagiert. Warum macht man sich dann zur Prämisse, nicht für Parteien zu arbeiten?
In der SPÖ war ich tatsächlich nie engagiert. Ich war vor 10 Jahren im VSSTÖ und habe dort die politische Kommunikation gelernt, auch rund um die Studiengebührengeschichte und Kanzler Gusenbauer, der ja jetzt wieder im Mittelpunkt der Innenpolitik steht. Aber ich habe einfach kein Bedürfnis, mit und für Parteien zu arbeiten, aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits, weil das so komplexe Gebilde sind, dass nicht meine Ratschläge, ich das Gefühl habe, meine Ratschläge würden nicht dort ankommen, wo sie benötigt werden, beziehungsweise so, man kann immer nur ein kleines Rädchen drehen. Andererseits, weil ich für mich beschlossen habe, dass es besser ist, meine politische Heimat und meine Energie und mein Talent in NGOs zu stecken. Ich habe auch eine NGO gegründet, Aufstehen.at, und berate eben auch in dem Bereich, um dort Politik zu gestalten.
Okay, verstehe, weil einfach man sich dann denkt, da kriegt man zwar viel Geld und versitzt Stunden in Beratungstätigkeit und die setzen das dann einfach nicht um.
Genau.
Okay. Kurze Zeitfrage, bevor wir dich weiter fertig vorstellen und überhaupt einfach mal zu deiner Firma kommen. Du hast jetzt gerade den ehemaligen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer erwähnt. Wie siehst du seine jetzige Tätigkeiten und seine Rolle da auch im Wahlkampf? Er wird ja jetzt recht angefeindet.
Wenn wir schon bei Tweets zitieren sind, kann ich mich selbst zitieren. Ich habe vor ein paar Tagen getwittert, dass den Gusenbauer zu rehabilitieren war einer der größten, der Top 5 Fehler Kerns. Und zu dem Zeitpunkt war es noch der am wenigsten diskutierte. Mittlerweile ist es ja durchaus
Wird diskutiert, ja, genau. Also mehr als der SPÖ natürlich lieb sein kann, weil es genau ein Thema, das man nicht in einem Wahlkampf braucht, aber zu den Themen kommen wir dann noch. Jetzt muss ich noch kurz sagen, wie deine Hauptfirma heißt sozusagen, Pik und Barth. Das machst du gemeinsam mit dem ehemaligen Profiljournalisten Josef Barth. Aufstehen.at hast du schon erwähnt, das hast du initiiert. Und im Vorjahr warst du auch Teil des Digital Teams der Kampagne von Hillary Clinton im Hauptquartier in Brooklyn, wie schon früher mal, und hast auch in Washington studiert, glaube ich, politische Kommunikation und auch in der ersten Clinton-Kampagne, also Hillary-Clinton-Kampagne, auch gearbeitet. Und ein Buch gibt es auch von dir zum Thema.
Der letzte Teil. Achso, ja? Entschuldige, um dich zu unterbrechen, der letzte Teil stimmt nicht.
Aha, okay.
Mein Engagement bei Clinton in den letzten 3 Monaten war das erste Mal, dass ich für sie gearbeitet habe.
Achso, okay, gut.
Ich habe 2008 ein bisschen Türen geklopft für Obama während meiner Zeit in Ohio. Aber das tatsächliche Engagement war dieses Jahr oder letztes Jahr.
Okay. Und dann gibt es noch ein Buch von dir, das Echo-Prinzip, erschienen mit Janin Verlag, darüber, wie digitale Kommunikation die Politik verändert. Ist schon ein paar Jahre alt, wird sich wahrscheinlich auch verändert haben. Und dann müssen wir noch erklären, weil ich das in der Einleitung lang und breit erklärt habe, warum wir unsere Gäste duzen. Und im Vorfeld zu diesem Telefonat habe ich mir jetzt lange überlegt, woher wir uns eigentlich kennen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir uns schon besonders oft begegnet sind im echten Leben. Jetzt sehen wir uns schon wieder nicht, sondern telefonieren nur. Ich glaube einfach, wir sind ungefähr gleich alt und gehören zu dieser Wiener Politikblase dazu. Und das reicht offensichtlich, dass man bei du ist.
Ich würde sagen, genau, die Antwort ist von Twitter.
Okay, genau. Ja, gut, aber das ist ja erst in den letzten Jahren dazu gekommen. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon länger. Wahrscheinlich,
das stimmt,
keine Ahnung.
Ja. Jetzt irgendwie so ein bisschen ein Pass pro Toto, finde ich, ist für den politikmedialen Komplex, wie es auch so schön nennt. Ja,
genau,
man kennt sich halt von Twitter und vorher vom Apapierigen oder wie auch immer.
Genau, okay, gut. Noch einmal, jetzt kommen wir endlich zu deinem Tweet noch einmal. Jetzt lese ich ihn noch mal vor, weil jetzt werden ihn schon alle Zuhörerinnen und Zuhörer vergessen haben. Aus professioneller Perspektive beeindruckend zu beobachten, wie sich die VP in die Opferrolle spinnt. Was hat dich genau an dem Gespräch zu diesem Tweet veranlasst? Also wie spinnt sich die ÖVP in die Opferrolle und warum macht sie das eigentlich?
Ich würde sagen, es gibt drei Faktoren aus eurem Gespräch von letzter Woche, die mich zu dem Tweet veranlasst haben. Und vielleicht vorausschickend muss ich sagen, dass sie sich auf den 140 Zeichen nicht mehr ausgegangen, aber die SPÖ macht es ja der ÖVP auch recht leicht, nicht wahr? Also es ist nicht so, dass da nicht auch viel Zutun von der SPÖ da wäre. Aber diese drei Punkte sind für mich einerseits die Diskussion von Daniel Kapp rund um Silberstein und wie er Silberstein darstellt und erzählt, die gesamte Geschichte. Andererseits der Umgang der ÖVP mit anderen. Konkret hat er angesprochen die Kanzlerfrau und den Kanzlersohn. Und drittens, und das ist so ein bisschen das Mantra und den finde ich ganz, ganz fantastisch formuliert, den Satz, den von Seiten der ÖVP immer kommt: Ich bleibe dabei, wir werden uns am gegenseitigen Anpatzen nicht beteiligen. Das ist so das Mantra, das immer wieder kommt von Seiten der ÖVP und da steckt ganz, ganz viel drinnen. Das sind so für mich diese drei Elemente.
Bleiben wir gleich beim letzten, der Opferrolle. Das andere ist ja ein bisschen was anderes, die Familie hineinziehen in den Wahlkampf. Da reden wir dann nachher noch darüber. Bleiben wir mal bei dieser Opferrolle und eben diesem Satz, wir beteiligen uns nicht am Anpatzen. Warum macht man sowas in einer Kampagne und wie wirkt das auf die Leute?
Die zweite Frage ist ganz einfach. Es wirkt auf die Menschen, dass entweder, also im schlimmsten Fall, die machen Hickhack und die batzen sich nur gegenseitig an. Im besten Fall ist das eben genau dieser Satz, der ihn diese Opferrolle bringt. Er wirft subtil dem anderen etwas vor, das er oder sie gemacht haben soll. Und es ist ein bisschen so wie die Schwalbe im Fußball. Ja? Also es versucht dem neutralen Beobachter, den Journalistinnen und den Wählerinnen zu zeigen, dass der andere mit faulen Mitteln spielt. Ja. Und ich finde in diesem Satz, ich bleibe dabei, wir werden uns am gegenseitigen Anpatz nicht beteiligen, sind drei ganz spannende Sachen drinnen. Es gibt in jedem Publizistikseminar lernt man die Messageboxen. Ne? Mhm. Das sind vier Boxen, was ich über mich sage, was ich über die anderen sage, was die anderen über mich sagen und was die anderen über sich selbst sagen. Und in diesem einen Satz sind drei dieser vier Boxen komplett abgedeckt. Erstens, ich bleibe dabei. Das ist genau in das Narrativ die Grundbotschaft, die Sebastian Kurz versucht in diesem Wahlkampf zu fahren. Die Botschaft, ich habe schon immer die Wahrheit gesagt, ich habe eine Haltung und lass mich nicht von Neinsagern beirren. Mhm. Ja, das ist insofern ganz spannend.
Bei jedem Thema, also Flüchtlingsströme, Mittelmeerroute, Integrationspolitik hat er zwar eigentlich sehr seine Meinung geändert, behauptet aber immer, er war immer derselben Meinung, was dann auch einige bei den Leuten und sie glauben es ihm auch. Ja. Das ist interessant, stimmt. Sein Hauptverkaufsargument ist, ich bin der Einzige, der immer bei seiner Meinung bleibt.
Korrekt, und du hast es richtig angesprochen, ganz spannend ist, weil man kann mit relativ schneller Google-Recherche und zwei Themen feststellen, dass er das Wort Willkommenskultur überhaupt erst geprägt hat, bevor er dagegen war und auch bei der Frage des Kopftuchverbot vor ein paar Jahren noch gesagt hat, das ist populistischer Humbug und das jetzt ganz stark getrommelt hat. Aber wenn man oft genug sagt, ich bleibe dabei, dann bleibt das hängen. Und es stimmt, das zieht sich durch alle Themenbereiche durch. Und das Zweite, wir werden uns am gegenseitigen Anpatzen nicht beteiligen, sagt einerseits immunisiert gegen Kritik und Angriffe, also check die Box, was andere über mich sagen. weil alles, was andere über mich sagen, ist anpatzen. Und gleichzeitig sagt es alles, was ich über die anderen sage, nämlich die anderen spielen mit unlauteren Mitteln. Deshalb funktioniert dieser Satz so gut und ist für mich sozusagen das Sinnbild der Opferrolle, in das sich die ÖVP in diesem Wahlkampf gibt.
Aber wie stehen die Leute eigentlich zu Dirty Campaigning? Also machen tun sie alle, muss man dazu sagen. Also zum Beispiel das Gerücht, dass es im ersten Halbjahr 2016 gab, Alexander Van der Bellen hätte Krebs, was einfach nicht gestimmt hat, muss ich es dazu sagen, habe ich zuerst aus dem Mund von Roten gehört. Und zwar schon im Winter, also wie Rudolf Hundsdorfer noch im Rennen war. Jetzt behaupte ich nicht, dass die das erfunden haben, aber ein halbes Jahr später haben wir nicht dieselben, aber ähnliche Persönlichkeiten, die mit denen gut bekannt und was weiß ich was sind und zusammenarbeiten, dann immer erzählt, das hätte die FPÖ erfunden. Kann ich auch nicht bestätigen oder beweisen. Es kam mir nur etwas komisch vor. Das heißt, und meiner Meinung nach und aus meiner Erfahrung von 20 Jahren Innenpolitikjournalismus, wie soll ich sagen, macht es jeder, in Wahlkampfzeiten über die andere Partei unterm Jahr in der eigenen Partei. Also meistens, also sehr oft werden böse Gerüchte eigentlich von den eigenen Leuten ursprünglich erfunden. Die Frage ist jetzt, bleibt da immer was hängen? Macht man es deswegen oder wendet sich das Publikum nicht mit Grausen ab? Und wenn der Sebastian immer das Wort anpatzen in den Mund nimmt, ist das nicht eigentlich ein negativ besetztes Wort, das er gar nicht selber verwenden sollte? Also du hast ja vorher gesagt, wie genial dieser Satz konstruiert ist, aber wenn er immer von anpatzen spricht, patzt ihn das nicht auch selber an?
Ich würde die Prämisse deiner Frage noch ein bisschen hinterfragen, beziehungsweise, ja. Und das ist auch ein Kniff, den der Daniel Kapp angewendet hat, ist, dass die Grenzen zwischen was Dirty Campaigning ist und was nicht ist, sehr fließend sind und er ganz klar definiert hat, eine Definition aufgestellt hat, wo alles, was die anderen machen, Dirty Campaigning ist und wo alles, was sie selber machen, was die ÖVP selber macht, nicht in diese Richtung fällt. Und klar, so böse Propaganda und Gerüchte streuen über Alexanders Van der Bellen Krebs sind klar Dirty Campaigning. Ich habe selbst, glaube ich, zum ersten Mal so richtig gehört, als Alexander Van der Bellen selber gesagt hat, dass er keinen Krebs hat. Mhm. Als er das Gerücht zu uns gezeugt hat, insofern kann ich schwer abschätzen, woher es tatsächlich gekommen ist. Also es gibt Fälle, wo es ganz klar ist und dann gibt es Fälle, wo es sehr, sehr schwammig ist und wo man sich auch fragen muss, ob man nicht sozusagen einen banalen Fall vorschiebt, wo alle sich einigen können, dass das blöd ist und irrelevant ist, um andere Dinge, um andere Kritikpunkte, die danach kommen, in denselben Topf zu werfen. Also wenn man sich das Gespräch mit Daniel Kapp und der Julia Ortner anhört, dann könnte man meinen, die Kritik an der SPÖ gegenüber Kurz oder die Kritik an der Opposition oder die Kritik an Menschen gegenüber Sebastian Kurz ist, dass er jung ist, große Ohren hat und keinen Studienabschluss hat. Das wurde vorgeschoben als, das sind Beispiele für Dirty Campaigning. Und wenn man sich dann tatsächlich ansieht, worüber sich die ÖVP beschwert, dann ist das schon nicht mehr so einfach. Das sind Sachen wie der Niedermühlbichler sagt, Sebastian Kurz ist unsozial. Würde ich nicht als Dirty Campaigning klassifizieren.
Ja, das ist eine inhaltliche Kritik. Ja.
Es sind sozusagen eine Seite der SPÖ, die durchrechnet, was die Steuerkürzungen von Sebastian Kurz tatsächlich machen würden und so weiter. Auch das wird dann als Dirty Campaigning in einen Topf geworfen mit, der hat kein Studium und der hat große Ohren. Okay. Das ist sozusagen die zweite Mechanik, die da reingespielt ist.
Was für eine Rolle spielt beim Dirty Campaigning eigentlich Social Media Also welche Rolle spielen die? Wie hat das Netz das verändert? Wie wurde das früher gemacht in einem herkömmlichen Wahlkampf und was passiert heute?
Ich denke, es war früher, gab es sozusagen die Buschtrommeln und die Gerüchteküche, die Marshallkammer im politikmedialen Komplex. Die gibt es noch immer, plus sie wird verstärkt über eine unseriöse Quellen, die immer mehr Aufmerksamkeit bekommen und wo es auch sozusagen die Schwierigkeit gibt, dass alle am selben Spielfeld spielen und dieses Spielfeld heißt Facebook. Und Facebook hat ganz bestimmte Regeln, wie Klicks generiert werden. Ne? Also Aufregung und Neugierde und so weiter. Und das heißt, ein seriöses Medium muss sich genau denselben Regeln unterwerfen wie ein Propagandamedium. Und die Schwierigkeit ist, dass sich mehr und mehr Medien dazu hinreißen lassen, eben so zu texten und so zu formulieren, nicht im Artikel selbst, aber sozusagen in der Ankündigung des Artikels, dass sie ununterscheidbar werden von Propagandamedien. Also wenn ich keinen kulturellen Kontext habe, dann kann ich den Standard auf Facebook und den Wochenblick auf Facebook kaum unterscheiden.
Das ist jetzt aber ein sehr harter Vorwurf, muss man sagen. Vielleicht kennt nicht jeder den Wochenblick. Also den Standard kennt natürlich jeder, aber Wochenblick ist eine oberösterreichische Medienmarke, die zwar behauptet, nicht der FPÖ zu gehören, aber durch Personenidentität von Mitarbeitern und Funktionären relativ eindeutig zumindest zuordnenbar ist. Und ich sitze auch in einem Senat des Presserates. Wir haben ständig den Wochenblick da. Also es ist ein harter Vorwurf, also kannst du ein bisschen ausführen, weil den kann man einfach nicht so nur so im Raum stehen lassen.
Ich sage nicht, dass sie inhaltlich gleich sind, überhaupt nicht. Aber sie spielen am selben Spielfeld. Sie müssen es kommen immer weniger Menschen über die Startseite von Nachrichtenseiten, sondern immer mehr über soziale Medien. Und dort spielen sie auf demselben Spielfeld und müssen ihr Produkt, einen Artikel, anpreisen in einer Art, die möglichst viel wo den Facebook möglichst viel Reichweite schenkt. Das heißt, viele Reaktionen hervorruft, viele Kommentare hervorruft, viel darauf geklickt wird und dementsprechend gleichen sich, und natürlich war das ein drastischer Vergleich, aber gleichen sich die Sprache, in der traditionelle Medien ihre Artikel anpreisen und in der unseriöse Quellen und Propagandamedien ihre Artikel anpreisen, immer mehr an und sind immer unvergleichbarer. Und da kommt eine gewisse Schwäche der Medienkompetenz ins Spiel bei vielen Menschen, die dann auf diese Propagandamedien reinfallen. Das haben wir auch im amerikanischen Wahlkampf total viel gesehen, dass es dass da unseriöse Quellen Propaganda, Gerüchte, Falschmeldungen gestreut haben über Menschen und oder über in dem Fall Kandidatin Hillary Clinton und viele Menschen das für bare Münze genommen haben und die Kampagne das auch nicht ernst genommen hat, um darauf zu reagieren. Das heißt, diese Gerüchte sind einfach so im Raum, das heißt im Internet gestanden. Das ist ein Faktor, wie soziale Medien dieses Dirty Campaigning verstärken. Und das andere ist, dass plötzlich total viele Menschen, die vorher keine Stimme hatten, jetzt öffentlich Dinge sagen können und die dann der Partei zugeschrieben werden. Und als Sebastian Kurz zum Parteiobmann geworden ist, sind Funktionäre von allen anderen Parteien hyperventiliert und jeder kleinste Funktionär aus Hintertupfing konnte seine Meinung dazu abgeben und natürlich sind diese Meinungen nicht immer brauchbar und dementsprechend und sie werden aber trotzdem der SPÖ zugeschrieben. wenn der SPÖ-Funktionär aus Hintertupfing sagt, der Kurz hat große Ohren, der ist ein Blödsack, dann kann die ÖVP zu Recht sagen, die SPÖ in Form eines kleinen Funktionärs betreibt dirty Campaigning. Und das habe ich vorher gemeint, mit die SPÖ und andere Parteien haben es der ÖVP recht leicht gemacht, weil sie haben vor allem am Anfang extrem hyperventiliert. Und wenn ich mir überlege, was da für absurde Vorwürfe oder Dinge durchs Netz gegeistert sind, eine SPÖ-Funktionärin, die jeden Tag das Türschild der ÖVP abfotografiert hat, und das hat sich halt in den ersten paar Tagen verändert, jeden Tag, wo man sich an den Kopf greift und sagt, warum macht man das zum Thema.
Da muss man sagen, das trifft aber auf alle anderen Parteien ja auch zu. Früher, oder es ist immer noch so, dass auch jeder noch so kleine FPÖ-Funktionär, Sympathisant mit seiner blöden Meinung, die halt wirklich manchmal sehr, sehr blöd ist, auch vor den Vorhang gezerrt wird und wir dann alle sagen, Wahnsinn. Und auch die klassischen Medien, also wir Journalistinnen und Journalisten, dann das da immer ausschlachten und sagen, solche Leute haben die in ihren Reihen, muss man auch dazu sagen. Also es trifft jetzt eigentlich erst die SPÖ noch nicht so lang, kann man, also wissen wir jetzt nicht, haben die weniger Trotteln in ihren Reihen, waren die weniger auf sozialen Medien aktiv? Wahrscheinlich beides. Aber trotzdem hauptsächlich, also dieses Schicksal eilte bisher vor allem einmal die FPÖ, finde ich, ja, in der Vergangenheit.
Ja, ich gebe dir recht. Ich mag einen Classifier machen, nämlich dass es, wenn es sozusagen ins Illegale geht, ist da schon noch eine Grenze.
Natürlich,
zu.
Ja.
Ich habe eine Meinung zu dem Spitzenkandidaten der anderen Partei und ich habe eine Meinung, die dem Verbotsgesetz widerspricht. Das sind für mich irgendwie noch, liegen noch für mich
weg. Das stimmt natürlich, aber es ist ja auch bei der FPÖ nicht nur so, dass eine Aufregung gibt, wenn jemand klar antisemitisch ist oder dem Verbotsgesetz widerspricht, sondern gibt auch geringer,
wenn sie einen Rechtschreibfehler machen.
Genau. Die noch nicht, also die wir zwei vielleicht genauso deppert finden, die aber noch nicht strafrechtlich relevant sind.
Korrekt. Und in vielen Fällen ist das bei der FPÖ auch ein Rechtschreibfehler und alle machen sich darüber lustig.
Was genauso verboten ist. Das finde ich schon auch ein schlimmes Vergehen, muss ich sagen.
Und da muss man aber auch der ÖVP ein lobendes Wort aussprechen, weil die haben ihre Leute mehr unter Kontrolle. Also ich könnte tatsächlich weniger auf die ÖVP-Funktionärin aus Hintertupfing hinweisen, die irgendwas Dummes gesagt hat. Ob das daran liegt, dass ich denen nicht folge oder die nicht in meine Blase auftauchen, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, sozusagen die Armee ist da wesentlich besser unter Kontrolle als bei allen anderen Parteien.
Gut, ich wollte jetzt noch gern kurz auf das Thema zu sprechen kommen, das du am Anfang angesprochen hast, was dir aufgefallen ist in dem Gespräch, Julia Ortner, Daniel Kapp, das Thema Familie in den Wahlkampf hineinziehen. Vielleicht kannst du auch ein bisschen erzählen, wie du in den USA ist das ja ganz anders und du hast ja auch Erfahrungen aus den USA in der Politikberatung. Also das Argument von Daniel Kapp war, warum man jeden Tweet vom Nico Kern, dem Sohn des Bundeskanzlers, ausschlachten darf, sowohl die ÖVP das ausschlachten darf und sich wahnsinnig darüber aufregen darf, warum die Kronenzeitung das ausschlachten darf, ein Instagram-Foto, weil er, also das war seine Meinung, er habe sich selber auf die Bühne begeben, daher muss man ihn jetzt auch als Darsteller auf der politischen Bühne bewerten. Wie siehst du das?
Mhm. Genau. Er hat gesagt, Nico Kern hat geliehene Relevanz, deshalb darf man nicht wehleidig sein, wenn man dann ernst genommen wird. Und wieder, da fällt's, macht es die SPÖ der ÖVP recht leicht, weil man kann viel über Nico Kern sagen, aber Sympathieträger ist ja eigentlich keiner. Aber was für eine Uhr er trägt in einem Instagram-Foto, spielt jetzt für die Politik, die sein Vater macht, relativ wenig Rolle.
Man muss dazu sagen, vielleicht, das müssen wir schon erklären, unsere Hörer haben es, glaube ich, alle verfolgt, aber trotzdem, also es gab einen Instagram-Tweet, wo er ein Astronitzel in der Hand hält oder zwei und eine sehr teure Uhr trägt. Und es war nicht die Krone, die das als erste zum Thema gemacht hat, sondern es war der Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel, muss man auch dazu sagen, fairnesshalber. Mhm. Die Krone-Geschichte, dass die trotzdem unter jeder Kritik war, das ist wieder ein anderes Thema, mit dem wir uns jetzt hier nicht beschäftigen, sondern ja mit den Parteien gegeneinander. Das heißt, Gernot Blümel hat das bemerkt. Wahrscheinlich auch, weil er sich halt auch mit Uhren auskennt, weil ich hätte es nicht gesehen. Aber Uhrenkenner sehen es natürlich. Jetzt finden wir zwei, jeder kann die Uhr tragen, die er will. Auch, also ich meine, es gab ja auch schon mal über den Vaterkern so eine Geschichte in Heute, die auch, also quasi gerade wie er Bundeskanzler wurde, die überhaupt, die genauso unter jeder Kritik war, weil ich meine, das war ein Manager mit einem sehr hohen Gehalt, einem höheren, also das der Bundeskanzler jetzt hat, ich glaube sogar fast das Doppelte. Wenn der eine teure Uhr tragen möchte, soll er sie tragen. Also das ist, geht, also ich meine, das ist wirklich, und unter Managern ist es ja auch als Statussymbol vielleicht sogar hilfreich. In gewissen Strukturen braucht man ja diese Statussymbole auch, um sich behaupten zu können. Und heute hat dann just zum Antritt als Bundeskanzler so eine Sudelgeschichte gemacht, wo sie geschrieben haben, Wahnsinn, dieser Typ trägt so teure Uhren. Jetzt muss er sie offensichtlich zu Hause lassen, weil man hat ihn seitdem nie wieder auf einem Foto mit so einer teuren Uhr gesehen. Gut, das war jetzt ein langer Exkurs. Jetzt was, wo waren wir? Müssen wir zum Thema zurückkommen? Ja, genau. Also quasi ist unser Wahlkampf jetzt so amerikanisiert, dass man einfach Kinder mit reinzieht? Hätte sich Nico Kern anders verhalten müssen? Gibt es auch ein Körnchen Wahrheit in dem, was der Daniel Kapp gesagt hat? Oder ist das auch eine andere Art von Family Dirty Campaigning?
Ich würde die amerikanische Politik ein bisschen außer Acht lassen, weil die ist erstens wirklich ganz anders und zweitens gibt es da auch eine andere Rezeption, wie amerikanische Politik in Österreich wahrgenommen wird. Mhm. Und vieles dieser Familien- und Sexaffären und all diese Sachen ist sehr 90er und sehr sozusagen auf einem Bild von Clinton und Lewinsky beruhend und gilt auch in dieser Form nicht mehr in den USA. Deshalb würde ich das gerne ein bisschen außer Acht lassen. Aber, und das fand ich wieder den Spin von Daniel Kapp aufzuzeigen, ganz spannend, weil er die Regeln definiert hat. Er hat definiert, was ist Dirty Campaigning. Dirty Campaigning ist alles, was die SPÖ und als Aggressor Teil Silberstein macht, und das, was von ihrer Seite kommt, ist nicht Dirty Campaigning, weil wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann musst du dir das halt gefallen lassen. Das war Daniel Kapps Argumentation. Wo er sozusagen wieder vermischt, ich finde auch, dass man kann Steinberger Kern dafür kritisieren, dass sie in diesem Personenkomitee sitzt und sich gegen was engagiert wurde, wo ihr Mann gesagt hat, er hätte kein Problem damit, dass die SPÖ mit der FPÖ in eine Regierung geht. Und man kann auch Kern Junior kritisieren, seine politische Haltung. Er ist, glaube ich, in der Sektion ohne Namen. Auch die sind für Rot-Blau. Also da gibt es viel, was man inhaltlich kritisieren kann. Ich finde, die Uhr ist zwar deppert und ich würde nie so eine Uhr tragen und ich hätte nicht mal das Geld, mir so eine Uhr zu leisten oder auszuborgen, aber ist kein relevanter politischer Faktor. In der Argumentation von Dani Kapp, wenn ich mich als Sprachrohr sehe für, dann ist auch eine ausgeliehene Uhr Fair Game.
Okay, aber was kann man dann dagegen tun? Also was wäre dann, wenn du jetzt, also du berätst nicht die SPÖ, aber wenn du es tun würdest, wie geht man mit sowas um?
Ich glaube, die SPÖ macht einen ganz großen Fehler, indem sie nicht so eine klare Rollenaufteilung hat wie die ÖVP. In der ÖVP nimmt Elisabeth Köstinger als Generalsekretärin die Rolle ein, die vor ihr schon ÖVP-Generalsekretäre hatten, in einer bisschen subtileren Form, nämlich sie kritisiert, sie greift an, sie kritisiert vor allem die Methoden der anderen und verteidigt sich eben mit diesem wir werden uns nicht am gegenseitigen Anpatzen beteiligen.
Wobei man sagen muss, in einer viel subtileren Form, das ist eh sehr interessant.
Absolut.
Weil also quasi die Elisabeth Köstinger von ihrer ganzen Erscheinung, von ihrer Tonalität, von ihr, also auch ihre, einfach ihrer Persönlichkeit her schon so anders ist als der Werner Amon, der Prototyp des ÖVP-Generalsekretärs ist. Also quasi wie die, wie alle zusammen, also die ganze Vergangenheit in einer Person zusammengemurgelt, dann kommt Werner Amann raus. Hingegen die Elisabeth Kössinger ist so anders und das macht es natürlich schon interessant, weil natürlich kritisiert sie genauso, wie du richtig sagst, aber das kommt so anders raus. Die Botschaft kommt so anders in den Raum, dass es schon sehr, eigentlich dann muss man auch wieder sagen, das kann der Kurz offensichtlich sehr gut, Casting und Besetzung, also die wurde ja auch viel kritisiert, also es dürfte eine sehr gute Wahl gewesen sein, weil viele sagen ja, was ist denn das für ein politisches Leichtgewicht, und also Leute, die sie gar nicht kennen und ihre Arbeit auch in der EU nicht kennen, aber sagen auch viele Politikbeobachter, ist nicht so toll,
da ist auch viel,
war dann offensichtlich da ist auch viel Sexismus die richtige dabei. Wahl. Ja genau, ist natürlich sehr viel Sexismus dabei, aber ist, war offensichtlich eine super Wahl, jetzt
neidlos anerkennend. Und sie ist auf keinen Fall so aggressiv wie ein Werner Amann oder ein Reinhold Lopatka in ihrer in ihrem Angriff. Und sozusagen diese Rollenaufteilung, Sebastian Kurz sagt, hat nichts Negatives gegenüber seinem Kontrahenten, zumindest nicht direkt, sondern eben auf der zwischen den Zeilen. Und überlässt das anderen, ja, auch dem Sobotka und anderen. Und bei Christian Kern ist diese Rolle, gibt's diese, oder bei der SPÖ gibt es diese Rollenaufteilung weniger. Ja, also Gerhard Niedermühlbichler ist nicht
der Mann
fürs Grobe. Der schaut auch irgendwie einfach herzig aus und dem nimmt man das irgendwie nicht so ab, der Wadelbeißer zu sein. Und Christian Kern, und deshalb kann sich die SPÖ nicht verteidigen gegen den Angriff, Dirty Campaigning zu machen, weil Christian Kern immer wieder klar auf Sebastian Kurz anspielt und Dinge kritisiert und das zwar immer auf einer, nicht auf einer persönlichen Ebene, aber dennoch auf eine Art, die ein bisschen das, ja, nach Anpatzen klingt. Ja, wenn man sich den Anfang der Parteitagsrede anhört, da erwähnt er zwar, oder Parteirat, da erwähnt er zwar Sebastian Kurz nicht, aber es ist klar, um wen es geht. Und er macht so Seitenhiebe, die alle ihre Berechtigung haben, würde ich sagen, aber, oder ihre inhaltliche Berechtigung haben. Aber dadurch, dass sie Seitenhiebe sind, als ein bisschen schmuddelig daherkommen.
Mhm. Interessant, wo ja Christian Kern der Amtsinhaber ist und der Titelverteidiger und Sebastian Kurz eigentlich der Herausforderer. Auch das wieder ein Fehler, dass man sich selber in die Rolle des Angreifers begibt, bevor es noch notwendig war. Mittlerweile hat sich ja umgedreht, das Spiel, aber hätte vielleicht nicht notwendig
sein
müssen.
Wobei man sagen muss, das liegt schon auch sozusagen an den Umfragen und es war klar, dass Sebastian Kurz in den Umfragen vorne liegen.
Okay.
Es war klar, dass Sebastian Kurz in den Umfragen vorne liegen wird und dementsprechend klar ist, am vorne liegenden reiben sich alle anderen ab. Ja. Deshalb finde ich es ja aus professioneller Sicht so faszinierend zu beobachten, wie die ÖVP damit umgeht, weil sie das wirklich textbuchmäßig durchdekliniert haben, eben von diesem Satz bis hin zum ausländischen Spin-Doktor als Aggressor im Hintergrund, wo sozusagen, was ich auch spannend fand an eurem Interview mit Daniel Kapp, er selbst, also er bezeichnet Silberstein als den Guru und sich selber als PR-Bämstl, wo die Julia Oertner eh, he called him out, wie wir so schön sagen auf Amerikanisch, aber das ist ein Beispiel für, es gibt sozusagen, der eine macht das mit ganz professionellen, sinisteren Mitteln und der andere, na, der ist halt also klammster Diener. Ne?
Macht halt sozusagen Handwerk. Gut, bringt mich zu meiner Schlussfrage schon, dass Sebastian Kurz eben in allen Umfragen führt. Fragen wir jeden, was glaubst du aus heutiger Sicht, wer wird vorne liegen?
Ich, als Sebastian Kurz zum Parteiobmann geworden ist, hätte ich gesagt, das ist noch keine Gmade Wiesen, dass Sebastian Kurz Erster wird. Es ist noch viel Zeit und im amerikanischen Wahlkampf haben wir gesehen, ein Brief, der 10 Tage vor der Wahl geschickt wurde, hat den Ausschlag gegeben, warum der eine gewonnen und die andere verloren hat. Also es ist noch viel Verschubmasse da, aber die SPÖ hat in den ersten Wahlkampfwochen nicht die beste Figur gemacht und hat, glaube ich, auch ihren vor allem ihren Mitgliedern und ihren Funktionären und ihren Wahlkampfhelferinnen nicht den Moral und das Vertrauen gegeben, da ordentlich zu rennen. Das kann man noch wettmachen, denke ich, aber es sieht im Moment so aus, als hätte die ÖVP die Nase vorne.
Und egal sozusagen, wer Erster wird oder so, was glaubst du, welche Koalition kommt am Ende hinaus? Weil das ist ja noch nicht, also quasi wer Erster wird, heißt ja noch nicht, wer Kanzler wird. Mit welcher Koalition rechnest du am ehesten?
Das fand ich auch einen spannenden Spin von Daniel Kapp, weil wieso da Van der Bellen, der gewählt worden ist mit der Ansage, eine FPÖ-Regierungsbeteiligung zu verhindern, just dem zweiten, nämlich dem SPÖ-Kanzler, dem SPÖ-Vorsitzenden die Regierungsbildungsaufgabe zu geben, der dann mit der FPÖ in Koalition gehen soll, sehe ich sozusagen noch nicht. Ich bin, und das finde ich auch am österreichischen Journalismus schwierig, nicht im Geschäft der Zukunftsvorhersage und habe nicht sozusagen das Ego sagen zu müssen, ich hatte recht. Das gibt mir die Freiheit, nichts vorhersagen zu müssen und nicht falsch liegen zu müssen. Dementsprechend wüsste ich nicht, spielen noch so viele Faktoren rein, um jetzt zu sagen, diese oder jene Koalition kommt, dass mir das zu unseriös wäre, hier zu tun.
Okay, wunderbar. Dann danke ich schön für das Gespräch. Wünsche noch eine schöne Zeit in Bosnien. Wann bist du wieder zurück? Rechtzeitig für die heiße Phase des Wahlkampfes? Oder schaust du
im Herbst bin ich wieder zurück.
Sicherer Entfernung an?
Im Herbst bin ich wieder zurück.
Okay, dann wünsche ich noch eine schöne Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.
Ciao. Tschüss.